Endlich Montag, endlich zweite Liga, endlich Inside zweite Liga, der ballorientierte Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga. Herzlich willkommen bei mir im Studio und wie immer die Analysten von ballorientiert, Christian und Julian. Schön, dass ihr da seid.
Hi zusammen.
Hallo in die Runde.
Kommen wir gleich zu unserem ersten Spiel. Der HSV hat die Braunschweiger Löwen empfangen. 2:1, ein Spiel, ein bisschen seltsam, ein bisschen so, wie der HSV in den letzten Wochen auch agiert hat. Viel Licht, viel Schatten.
Ja, Daniel, hast du recht. Wieder mal viel Licht und Schatten beim HSV, vor allem in der ersten Halbzeit noch ja, mehr Licht. Dann hat man das Spiel noch kontrolliert mit 65% Ballbesitz. Braunschweig hingegen hat immer wieder auf Umschaltmomente gehofft. Hat dann circa 20 Minuten gedauert, bis der HSV dann auch gefährlich wurde vor dem Tor. Bis dahin Braunschweig relativ gut und tief verteidigt. Allerdings war es dann eine Ecke, die als Dosenöffner fungieren musste für den HSV. Das dritte Tor in dieser Saison nach Ecke, nach Flanke von Dompe, köpft Ramos ein, sein erstes Tor in dieser Saison. Ja, Standards bleiben weiterhin ein großes Problem bei den Braunschweigern. Bereits das 10. Gegentor, Liga-Tiefstwert. Ja, und immer wieder ein Dosenöffner für die gegnerischen Mannschaften, um diesen ja, tiefen Block der Braunschweiger zu knacken. Das zweite Gegentor war dann mehr oder weniger ein Geschenk. Nur 69 Sekunden nach dem 1:0 für den HSV. Da ein Ballverlust von Nicolau in der Halbzeit. Kapital natürlich. Ja, und dann muss man sagen, ausgerechnet Ferrei gegen seinen Ex-Verein mit dem ersten Tor für den HSV. Also ja, beide Tore für die Braunschweiger mal wieder vermeidbar, mal wieder, ja, ein Spiel hergeschenkt mit solchen zwei ja, einfachen Gegentoren. Ja, der HSV ist dann in der Folge aufs dritte Tor gegangen vor der Halbzeit, ohne jetzt die absoluten Top-Chancen zu kreieren. Insgesamt hatte man 9:5 Schüsse in dieser ersten Halbzeit, 0,9:0,5 Expected Goals. Also ja, man war überlegen, dass die Führung ging in Ordnung, auch wenn Braunschweig, das zeigen die Expected Goals und die Abschüsse, nicht chancenlos war. Immer wieder mit ja, Konterangriffen die Gefahr angedeutet, wenn sie dann mal ja, nach vorne gekommen sind, dann sehr effizient. 5 ihrer 9 Angriffe aus dem Spiel heraus führten zum Abschluss und ja, Braunschweig hat dann schon angedeutet, dass sie hier noch was reißen wollen.
Der HSV führte ja dann durch diesen Doppelschlag, gefühlt innerhalb von einer Minute, schnell mit 2:0. Du hast schon angedeutet, die Braunschweiger waren nicht ganz chancenlos. War auch schon zur Halbzeit mehr für die Löwen drin?
Ja, sie haben es dann auch tatsächlich noch mal ganz kurz vor der Halbzeit angedeutet, dass da was geht mit einer Kopfballchance von Gomez. Also ja, hätte mehr draus werden können. Viertelstunde nach der Halbzeit war dann erstmal gar nichts los. Keine Torchancen auf beiden Seiten. Ja, der HSV musste natürlich nicht in dieser Phase. Braunschweig hingegen schon, kam allerdings wenig zum Zug. Andererseits kann man auch sagen, der HSV kann das Spiel dann auch in dieser Phase zumachen mit dem dritten Tor. Ist ihnen nicht gelungen und dann kam ja, so ein bisschen aus dem Nichts ein Kaufmann-Fernschuss zum 1:2. Sah nicht ganz unhaltbar aus für Daniel Heuer-Fernandes und dieses Tor drehte das Spiel nochmal komplett. HSV wirkte dann fast schon verunsichert, als ob man Angst hatte, jetzt Ballbesitz zu haben und den Ball zu verlieren, um nicht in Konter zu laufen. Nur noch 12 Angriffe aus dem Ballbesitz in dieser zweiten Halbzeit vom HSV. In der ersten Halbzeit waren es fast doppelt so viel mit 22. Andersherum Braunschweig in der ersten Halbzeit nur mit 8 und in der zweiten Halbzeit dann mit 15. Also das Spiel hat sich nochmal ordentlich gedreht.
Wir haben beide schon von viel Licht und viel Schatten gesprochen. Wo waren diese Schattenseiten des Hamburger SV?
Ja, eben in dieser zweiten Halbzeit, wo man wirklich sagen kann, dass es eine schwache zweite Halbzeit vom HSV im eigenen Stadion war. Von der ja, 46. Minute bis hin zur Nachspielzeit nur noch 0,2 Expected Goals kreiert, hinten raus, dann noch 2 gute Chancen gehabt. Aber ab der 61. Minute wird es dann ja wirklich bedenklich mit dem Anschlusstreffer auch in der 62. Dann nur noch 42% Ballbesitz in der letzten halben Stunde für den HSV zu Hause gegen Braunschweig, gegen den Tabellenvorletzten, der dann seine Chancen witterte und ja, den ersten Auswärtspunkt in dieser Saison holen wollte. Kam dann immer wieder mit Angriffen gefährlich vors Hamburger Tor, auch mit vielen Flanken agiert. Der 16er des HSV wirkte da alles andere als sicher. 8 von 10 Flanken kamen bei Braunschweig an, ein wirklich sehr hoher Wert. Also ja, das wirkte nicht wirklich sicher. Braunschweig allerdings jetzt auch nicht mit vielen Top-Chancen. Besonders eng wurde es dann in der 74. Minute, Kopfball von Sané und dann ja der Nachschuss von Kaufmann war dann drin und das 2:2. Ja, war oben auf der Anzeigetafel, also ja, die Hamburger waren kurz geschockt, allerdings dann ein Schritt im Abseits, also wirklich Glück in dieser Phase für den HSV.
Du hast es gerade gesagt, es war Glück. insgesamt muss man schon sagen, ein ganz merkwürdiger Auftritt der Hamburger, insbesondere wenn man jetzt diese zwei unterschiedlichen Halbzeiten sieht.
Ja, richtig. Also wirklich fragwürdig, vor allem wenn man 2-0 führt zu Hause gegen Braunschweig, die ja unten drin hängen. Man hat alles eigentlich im Griff und durch ein Gegentor ist man dann komplett verunsichert.
Ganz kurz, Braunschweig auch schlechteste Auswärtsmannschaft bisher.
Ja, richtig. Noch keinen Punkt auswärts geholt. Also ja, da erwartet man dann eigentlich schon nach diesem Halbzeitstand, dass der HSV das locker runterspielt. Aber dem war nicht so. Am Ende waren es 15-14 Schüsse für den HSV. 1,9-1,1 Expected Goals. Also ja, der Sieg geht letztendlich vielleicht dann doch knapp in Ordnung für den HSV, auch wenn man gezittert hat. Ballbesitz mit 59% am Ende klingt auch relativ klar. Aber ich habe es ja gesagt, zweite Halbzeit, vor allem die letzte halbe Stunde, Braunschweig da tonangebend. Ja, ansonsten, wie gesagt, Bruch im Spiel nach der Halbzeit. Drittes Tor verpasst vor der Halbzeit und dann eben verunsichert gewesen. Insgesamt muss man allerdings sagen, zu Hause ist das immer noch völlig okay, was der HSV da abliefert. 7. Sieg im 7. Heimspiel, dass man dann auch mal ja, glanzlos gewinnt, ist völlig in Ordnung. Und letztendlich auch egal, Hauptsache der Sieg vor dem wichtigen Derby.
Wir wissen alle, HSV Medienstadt, viel Tohu Wabohu im Moment. Die Presse springt natürlich da auch immer relativ stark drauf ein. Trainer Walter fällt mir nach den letzten Spielen oft auf. Er beschönigt, spricht von Zufällen, was Unzulänglichkeiten angeht. Auch jetzt wieder in der Pressekonferenz nach dem Spiel mehr sinngemäß alles in Butter. Wie ist eure Einschätzung? Kann es dann auch mal schnell gehen, jetzt insbesondere vom Derby?
Ja, er wirkt manchmal tatsächlich etwas trotzig. Allerdings muss man sagen, HSV ist zweiter Platz, direkter Aufstiegsplatz, jetzt auch wieder gewonnen. Klar, zweite Halbzeit war nicht so gut, habe ich auch schon erwähnt. Aber wie gesagt, wenn man jetzt nur die Heimspiele isoliert betrachtet, 7 Siege und dann darf auch mal ein Glanzloser dabei sein, dass natürlich die Gesamtentwicklung jetzt mit der Niederlage auch in Kiel jetzt nicht so positiv war, ist auch klar. Man muss auch sehen, HSV mit einigen Ausfällen auch nicht ganz einfach zu handeln. Ja, aber ich verstehe dann auch Walter, dass er sagt, jetzt erstmal egal, wir haben die 3 Punkte und nächste Woche steht dann das Derby an.
Frage zu Braunschweig. Man hat in Hamburg 2-1, man kann durchaus sagen, ein Stück weit unglücklich verloren. Ist das eine Leistung, an dem sich die Braunschweiger jetzt so ein bisschen auch hochziehen können für die nächsten Wochen?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem sieht man, was möglich ist, sogar auswärts beim HSV, beim Top-Favoriten, wenn man vielleicht auch mal nicht am Anfang diese Tore herschenken würde. Ich habe es gesagt, Standards und ja, Fehler im Spielaufbau. Also da wäre deutlich mehr drin gewesen. Haben auch unter Scherning jetzt verschiedene gute Elemente in ihrem Spiel gezeigt. In Halbzeit 1 noch übers Umschaltspiel gekommen. Zweite Halbzeit dann auch mit dem Ballbesitz etwas entwickelt. Dazu 14 Schüsse gehabt. Das ist doppelt so viel wie in den letzten beiden Auswärtsspielen in Hannover und Elversberg zuvor. Also ja, bei Braunschweig ist ein Aufwärtstrend zu erkennen und darauf kann man durchaus aufbauen.
Vielen Dank bis dahin. Liebe HSV-Fans, bitte nicht abschalten. Wir kommen im weiteren Verlauf auch noch intensiver aufs Derby zu sprechen. Bitte bleibt dran. Großes Hassduell im Norden. Lange erwartet. Hansa Rostock empfängt den FC St. Pauli. Ja, es ist viel geschrieben worden in der Woche vor dem Spiel. Da ist immer Feuer unterm Dach, wenn die St. Paulianer nach Rostock müssen. Julian, wie war das Spiel? Was hast du gesehen?
Ja, ich würde sagen, es war das erwartete Spielszenario. St. Pauli, wir haben es noch gar nicht erwähnt, 3-2 gewonnen am Ende. Mit viel Ballbesitz, viel Spielkontrolle, wie immer viele Positionswechsel. Ja, vor allem die Außenverteidiger bzw. Schienenspieler sind oft nach innen gezogen, um Raum am Flügel für Saad und Afolayan zu schaffen. Rostock hingegen, ja auch wie erwartet, auf Kompaktheit aus. Mal wieder im 4-4-2 gespielt. Rostock aber nur in wenigen Spielphasen Zugriff gehabt. Haben am Ende 69 Balleroberungen. Ist auch ein absoluter Saison-Tiefstwert für Hansa Rostock. Im Schnitt haben sie 88. Vor allem nur 6 hohe Balleroberungen, auch so wenig wie noch nie in der Saison. Und ja, eine Zahl, die für mich den unterschiedlichen Spielstil, die unterschiedliche Herangehensweise der beiden Teams am besten beschreibt, ist ja tatsächlich die Anzahl der Grätschen über 90 Minuten. Rostock 14 Grätschen, St. Pauli 0.
Interessanter Wert, danke dafür.
Gerne.
Rostock ist unerwartet, sage ich mal, richtig gut in die Partie gestartet, oder?
Ja, es war wirklich ein Auftakt nach Maß für die Elf von Alois Schwarz. Frühe Führung, durch einen Elfmeter nach einer Vierfachchance vorher, nach einer Standardsituation. Das ist etwas, was Rostock wirklich gut kann, sind Offensivstandards. Und auch in der Anfangsphase mit ganz gutem Zugriff St. Pauli nur selten in gefährliche Räume gelassen. Und ja, wie gesagt, die ersten 15 Minuten auf jeden Fall so, wie man sich das auf Seiten der Rostocker vorgestellt hat.
Dann hat aber der FC St. Pauli seine Klasse so richtig gezeigt.
Ja, muss man definitiv sagen. Danach war es dann wirklich Einbahnstraßenfußball von Minute 15 bis zur Halbzeit. 10:1 Abschlüsse für die Kiez-Kicker. Rostock mit 0 Expected Goals auch. Also der eine Abschluss war auch keine Chance. St. Pauli ist geduldig geblieben, das zeichnet sich aus. Starkes Gegenpressing gehabt, immer wieder zweite Bälle gewonnen, viele Balleroberungen in gefährlichen Zonen. Ja, dann in 8 Minuten von Minute 15 bis 23 3 Tore erzielt. Dann war das Spiel dann auch schon wieder gefühlt durch. Ja, muss man sagen, auch verdient. Aber das 1:1 war mal wieder eins, was in Richtung Traumtor geht von Saliakas. St. Pauli, nicht umsonst das Team mit den meisten Distanztoren der Liga, zeigt dann schon auch einfach den guten Run, den sie haben, haben wir auch schon öfter angesprochen. Aber nichtsdestotrotz, alle 3 Tore in der Entstehung gut gespielt. Das zweite zum Beispiel, das ist dann auch schwierig zu verteidigen, da sie immer wieder die freien Räume belaufen. Egal wo auf dem Spielfeld, können links spielen, können durchs Zentrum, können über rechts spielen. Ja, diese freien Räume belaufen sie, bespielen sie. Muss man auch sagen, einfach sehr spielintelligent, viele Spieler, ja, die einfach die Idee von Hürzeler richtig gut verstehen und richtig gut umsetzen. Und ja, hätte vor der Halbzeit dann vielleicht auch sogar noch das vierte Tor fallen können, aber Markus Kolke, Torhüter von Hansa Rostock, wie so oft mit einer sehr guten Leistung.
Nach der Halbzeit, hattest du den Eindruck, dass Trainer Alois Schwarz auf seine Mannen einwirken konnte? Hat die Mannschaft Reaktion gezeigt?
Puh, ich habe gelesen, Alois Schwarz, ja, ihm war es wichtig, dass die Mannschaft zur Ruhe kommt und dementsprechend war das dann auch in der zweiten Halbzeit zu Beginn. Ich war sehr gespannt, hab das Spiel gesehen, wie Rostock rauskommt. Ja, doch eine prekäre Situation, immer ein brisantes Duell gegen St. Pauli. Ein Heimspiel, 1:3 hinten. Ich dachte, dass man vielleicht von Anfang an versucht, offensiver zu spielen, ein bisschen höher anzulaufen. Aber nee, komplette Gegenteil war tatsächlich der Fall. Rostock trotz des 1:3 sehr tief, nicht einmal hoch angelaufen eigentlich. Deswegen von Minute 46 bis 60 nach der Halbzeit 74% Ballbesitz für St. Pauli. Rostock hatte nur 7 Balleroberungen in der Phase, 6 davon waren im eigenen Abwehrdrittel. Und Rostock hat in der Viertelstunde nach der Halbzeit nur einen Pass ins Angriffsdrittel angebracht.
Trainer Schwarz ja durchaus schon in der Diskussion in Rostock. Bist du der Meinung, dass er nochmal Akzente setzen konnte?
Ja, er hat ja dann nach einer guten Stunde nochmal doppelt gewechselt. Pereira und Schumacher frische Kräfte gebracht mit den beiden. Dann wurde Rostock auch etwas aktiver und mutiger, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen ist das Spiel dann eher vor sich hingeplätschert. Bis gut 10 Minuten vor Schluss, 11 Meter für Rostock. 2:3, ein bisschen aus dem Nichts für mich. Doppelpack Junior Brumado, beide 11 Meter da verwandelt. Kurz vorher, ja, Eggestein noch einen Matchball zum 1:4 gehabt, aber ansonsten eigentlich wenig passiert bis dahin.
Durch den Anschluss haben die Rostocker ja durchaus nochmal Morgenluft gewittert. Waren sie jetzt richtig stark?
Ja, richtig stark. Für den vorherigen Spielverlauf auf jeden Fall. Schlussphase war für mich komplett offen. Viele lange Bälle, auch St. Pauli, so habe ich sie eigentlich noch nie gesehen in der Saison. Die Bälle gefühlt nur noch rausgeschlagen hinten. Passquote in der Schlussviertelstunde bei beiden Teams nur um die 70%. Rostock sogar einen Tick mehr Ballbesitz gehabt in der Schlussphase, also sehr überraschend. Extrem viele Zweikämpfe dann gewesen, viele zweite Bälle. Und Rostock wurde auch tatsächlich gefährlich. Noch zweimal über Brumado einen ganz guten Abschluss gehabt, einmal über Schumacher. Und da muss man wirklich sagen, in der Schlussphase hätte das 3:3 dann durchaus fallen können. Und dann wäre die Stimmungslage und die Berichterstattung über das Spiel natürlich ja, deutlich anders gewesen.
Julia, wie ich dich kenne, hast du bestimmt noch ein paar interessante Zahlen zum Spiel für uns.
Ja, definitiv. Da liegst du richtig, Daniel. Zum einen natürlich der Expected Goals-Wert ist, denke ich, sehr interessant. Am Ende mit 4,1 zu 2,8 zugunsten von Hansa Rostock. Ist aber, muss man auch sagen, nur bedingt ernst zu nehmen. Dadurch, dass es eben eine Vierfachchance vor dem ersten Elfmeter gab, dann eben, wie gesagt, 2 Elfmeter. Ansonsten deutlich anders, sonst kommt Rostock nicht mehr auf einen Wert von 1, wenn man die Sehnen ausklammert. Ja, Rostock, was ich auch spannend fand, über 20% Anteil an langen Pässen, also immer wieder lange Bälle auf Junior Brumado vorne geschlagen, der mit 10 Kopfballduellen die meisten im Spiel geführt hat, hat auch 6 davon gewonnen, durchaus gut. Und ja, besonders stark St. Pauli mit 88% angekommenen Pässen. also angekommenen raumgewinnenden Pässen, muss ich so sagen. Das ist der Saisonbestwert. Zum Beispiel Saliakas, den ich sehr stark fand, 13 von 13 angebracht. Also er auch der rechte Verteidiger mit einer sehr, sehr guten Leistung.
Also interessanterweise kann man sagen, dass für Rostock hier auch durchaus was drin gewesen wäre. Was können beide Teams nach diesem Match mitnehmen?
Ja, für Rostock, du hast es gesagt, es ist sicherlich eine ärgerliche Niederlage. Sie ist schon verdient, weil man über 60 Minuten die klar schwächere Mannschaft war. Aber sagen wir so, anfangs 15 Minuten und Schluss Viertelstunde war dann schon recht ausgeglichen. Und ja, hätten hinten raus das 3:3 machen können. Was man auch wirklich sagen muss, Mannschaft wehrt sich immer, sind immer recht enge Spiele, wenn auch nicht immer attraktiv. Aber ja, dennoch sollten zu den 16 Punkten, die man jetzt hat, vor dem Winter noch 1, 2, 3, 4, 5 dazukommen, um eine angenehmere Winterpause zu haben. Und für St. Pauli vor dem Derby natürlich sehr wichtig, als Tabellenführer ins Heimspiel gegen den HSV zu gehen. Und ja, über das Derby werden wir jetzt auch noch uns kurz austauschen.
Ja, ganz kurz möchte ich nicht unerwähnen lassen, dass die Rostocker in den Karlsruher Wildpark reisen. Schauen wir mal, wie das läuft, ob da nicht die Trauben ein bisschen hoch sind. Die Karlsruher jetzt gegen Nürnberg durchaus eine eindrucksvolle Leistung gezeigt. Wird auf jeden Fall ein interessantes Match.
Schauen wir mal, was wird.
Jetzt aber zu dem fußballerischen Großereignis der zweiten Liga. Nummer 1 gegen Nummer 2, eine Hamburger Stadtmeisterschaft. Lass uns über das Derby reden.
Ja, ich glaube, wir freuen uns alle drauf. Es wird ein Leckerbissen. Ich glaube, selten gab es in der zweiten Liga, zumindest gefühlt, so ein großes Spiel, Erster gegen Zweiter, Hamburg-Derby. Ja, und ich halte es für völlig offen. Also ich bin mir da noch völlig unklar, wer das Ding am Ende macht. Vor dem Spieltag hatte ich so ein Gefühl, der HSV macht es trotz der Niederlage in Kiel. Allerdings muss ich sagen, hat mich jetzt das Heimspiel gegen Braunschweig auch nicht hundertprozentig überzeugt, deswegen bin ich da jetzt eher wieder ein bisschen skeptischer. Ja, ich glaube aber allerdings nicht, dass es für St. Pauli so einfach wird. Ich glaube, der HSV wird sich dann schon auch anders präsentieren als in der zweiten Halbzeit gegen Braunschweig, wird er antworten. Die individuelle Klasse ist auf jeden Fall da. Wenn man allerdings immer so aufläuft wie in den bisherigen Auswärtsspielen, auch ja, so offen im Zentrum agiert, wird es natürlich St. Pauli eiskalt ausnutzen, von daher, ja, ich bin da noch ein bisschen unentschlossen.
Ja, ich finde es auch schwierig. Also zunächst muss ich sagen, ich freue mich auch wahnsinnig. Habe mich selten so auf ein Zweitligaspiel gefreut, muss ich ehrlich sagen. Glaub jedem klar, warum. Erster gegen Zweiter Hamburg-Derby, hat Christian schon angesprochen. An sich muss ich sagen, so von der, ja nicht nur von der Form, sondern auch so von der aktuellen Herangehensweise, glaube ich schon, dass St. Pauli im Vorteil ist, sehe ich sie zumindest. Ich glaube, dass St. Pauli es eben wie kein zweites Team in der Liga beherrscht, im Spielaufbau und im Spiel nach vorne Lücken zu finden, die der Gegner anbietet. Und der HSV kann vieles gut, aber sicherlich nicht auf dem ganzen Feld kompakt verteidigen. Deswegen glaube ich, dass St. Pauli schon viele freie Räume finden wird. Aber klar, der HSV hat ja wahrscheinlich die meiste Qualität im Kader, kann offensiv auch immer 3 Tore schießen oder keine Ahnung, also das muss man wirklich sagen, deswegen kann viel passieren. Meine Tendenz ist schon, dass St. Pauli gewinnt, aber in erster Linie freuen wir uns, denke ich, aufs Spiel.
Ich muss euch wie fast in jeder Folge jetzt auch wieder die Pistole auf die Brust setzen. Christian, fangen wir bei dir an. Dein Tipp.
Ja, ich tippe einfach mal im Sinne des neutralen Zuschauers und ich glaube, das wird ein ganz wildes Spiel, deswegen ein knackiges 3:3.
Dann gebe ich die Pistole gleich weiter, Julian.
Ich glaube, St. Pauli setzt sich mit 3:1 durch. Jetzt wollen wir natürlich auch Daniel nicht immer nur Fragen stellen. Jetzt wollen wir von dir natürlich auch meine Antwort. Was denkst du, wie es ausgeht?
Ich denke, es wird ein wildes Spiel. Ich schätze und tippe mal, das Spiel geht 3:4 für den Hamburger SV aus.
Da ist ja alles dabei.
Da ist alles drin. Auf jeden Fall, ja, viel Tore, wenn man zumindest nach mir und Daniel geht. Wobei 3:1 jetzt auch nicht gerade.
Viel Tore, glänzende Unterhaltung.
Also geht es dann am Ende 0:0 aus.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Unsere nächste Partie, Hannover 96 gegen die Hertha aus Berlin. Da sprach ich letzte Woche übrigens von einem Aufwärtstrend, was die Berliner angeht. Muss ich revidieren, ein ganz leichter Aufwärtstrend. Christian, siehst du das anders?
Ja, es bleibt dabei, immer wenn die Hertha die Chance hat, den nächsten Schritt zu machen, bleiben sie ja so ein bisschen stehen. 2:2 in Hannover, zwar ein respektables Ergebnis, aber natürlich ärgerlich, wenn man 2-0 in Führung gelegen hat. Allgemein ist es das große Problem der Hertha, mit Führungen umzugehen. Von 9 Führungen konnte man nur 5 nach Hause fahren. Noch deutlicher wird das Problem, wenn man sich die Halbzeittabellen anschaut. In der ersten Halbzeit wäre man Erster. Man lag 9-mal in Führung zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sieht das ganz anders aus. Nur 2-mal konnte man mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielen als der Gegner und wäre demnach nur 17. in der Tabelle der zweiten Halbzeit. Ja, man verfällt eben immer wieder nach Führungen in eine Lethargie, die wir ja schon in den letzten Wochen öfter angesprochen hatten.
Ja, wie schon in der laufenden Saison erlebt, einige Male, die Hertha hat wahnsinnige Probleme, eine Führung dann auch letztendlich über die Ziellinie zu kriegen.
Ja, richtig. Plan A klappt dann doch häufig bei der Hertha, wie schon diese Ergebnisse zeigen. Auch diesmal in Hannover der Fall. Man hat Hannover im Spielaufbau hoch angelaufen, früh gestört, auch 11 hohe Balleroberungen erzielen können in dieser ersten Halbzeit. Dann auch in zweiter Linie gut verteidigt, das Zentrum dicht gehalten, sehr viele Pässe der Hannoveraner antizipiert und abgefangen. 27 an der Zahl, das ist Topwert zusammen mit dem Spiel gegen Hansa in der ersten Halbzeit. Ja, und in der Folge konnte Hannover zwar einige Ballbesitzangriffe initiieren, allerdings nie so wirklich durchbrechen, nicht gefährlich werden, weil Hertha eben auch gut verteidigt hat. Hannover zwar 8 Schüsse abgegeben, aber davon kein einziger aufs Tor.
Wie du schon gesagt hast, die Hertha hat das hinten drin richtig gut gemacht, aber man war dann auch mit Ball ganz gefährlich.
Ja, richtig. Nicht nur aggressiv in der Defensive, sondern auch in der Offensive sehr zielstrebig und auch effizient. Ich habe es angemerkt, nach Balleroberungen sehr präsent gewesen, wie auch beim 1-0, da einen langen Pass von Ziele abgefangen, dann sehr schnell nach vorne kombiniert und natürlich muss es über Rehse gehen, eine Hereingabe von ihnen auf Niederlechner, der wirklich stark abschließt, dann das 2-0 natürlich auch wieder über Fabian Rehse, der überragende Mann, einmal mehr bei Hertha. Da bekommt er einen Pass in die Tiefe gegen aufgerückte Hannoveraner, kann dann ja in sein Tempo gehen und wieder eine super Hereingabe und dann der 18-jährige Clemens mit seinem ersten Tor für die Hertha, also wirklich ein super Angriff, super vollendet. 2-mal stark und schnell gespielt über die linke Rehse-Seite und ja, diese Qualität ist natürlich dann auch schwer zu verteidigen für Hannover. Hertha am ersten Durchgang zwar nur mit 3-8 Torschüssen und 0,4-0,4 Expected Goals, aber eben mit dieser höheren Qualität vor dem Tor, mit der höheren Chancenqualität und daher nicht ganz unverdient die Pausenführung.
Ja, und dann war sie auf einmal wieder da, diese ungeliebte zweite Halbzeit für die Hertha.
Ja, richtig. Das Bild, das wir schon oft in dieser Saison gesehen haben und auch immer wieder unverständlich ist, die Hertha kommt ja von Haus aus nicht unbedingt über viel Ballbesitz, sondern erstmal abwarten, auch aggressiv verteidigen und dann schnell umschalten und dann bekommen sie so häufig eigentlich das Szenario, das sie wollen, nämlich eine Führung, womit man sich dann ja noch weiter zurückziehen kann und auf Kontermomente gehen kann. Allerdings wird man dann immer zu passiv, meiner Meinung nach, auch in dieser Partie wieder sehr zurückgezogen, sehr passiv, wenig hohe Balleroberungen, wenig gewonnene Zweikämpfe und folglich mehr Angriffe für den Gegner, der sich dann ja immer mehr eingroovt, auch in diesem Fall wieder Hannover 96, die dann auch ihre große Waffe, ähnlich wie die Hertha, die linke Seite mit Rehse, ist es bei Hannover die linke Seite mit Derek Köhn, besser in Szene setzen konnte. 10 der 15 Ballbesitzangriffe kamen dann über die linke Seite in dieser zweiten Halbzeit und ja, damit konnte man die Hertha ordentlich beschäftigen.
Viel Kreativität über links, die Tore fielen dann aber anders.
Ja, richtig. Das 1-2 fiel dann tatsächlich über die rechte Seite nach einem Alleingang von Neumann, ja, der dann auch nochmal diese Herthaner-Passivität sehr gut verdeutlicht. Keiner geht da so wirklich hin. Neumann kann in den 16er marschieren auf 5er Höhe, dann ablegen auf Harvard Nielsen, der dann ja zum 1-2 abschließt und dadurch ja, haben die Herthaner auch so ein Stück weit selbst Hannover zurück ins Spiel gebracht, das Stadion geweckt. Und ja, dann kam auch wenig später das 2-2, diesmal wieder einer dieser überragenden Pässe von Halstenberg aus der eigenen Hälfte. Hinter die Abwehrkette des Gegners natürlich kann er den auch sehr ruhig spielen, weil, wie gesagt, der hohe Druck von der Hertha kaum noch stattfand. Und ja, auch super mitgenommen von Vogelsammer und dann das verdiente 2-2. Und letztendlich kann dann die Hertha froh sein, noch einen Punkt mitzunehmen. Insgesamt 18-8 Schüsse für Hannover, 1,0-0,5 Expected Goals, also ja, hin raus dann fast schon ein glücklicher Punkt für die Hertha.
Das kann doch eigentlich gar kein Zufall sein, dass die Hertha solche Spiele immer wieder aus der Hand gibt.
Ja, richtig, das kommt sicherlich nicht von ungefähr. Es fehlt meiner Meinung nach zu häufig noch die Lösung mit Ball. Man hat zu wenig lange Ballbesitzphasen. Insgesamt in dieser Saison nur 45% Ballbesitz ist meiner Meinung nach einfach zu wenig, wenn man ganz oben mitspielen will. Man muss dann durch zu viel verteidigen. Man wird dann auch immer zu passiv, zu tief. Ja, weswegen man dann meiner Meinung nach jetzt erstmal zu Recht im Mittelmaß versinkt. Dardai muss da mehr Ideen im Ballbesitzspiel entwickeln. Nicht nur eben Umschaltspiel. Ja, ich habe es gesagt, das Komische ist ja, man geht in Führung, man hat das Spiel, das man will, und trotzdem schafft man es nicht, ja, die Siege oder die Führungen über die Zeit zu retten. Jetzt schon 8 Punkte auf Platz 3, also ja, da muss man wieder neu ansetzen. Hannover hingegen holt einen Punkt für die Moral. Balaus stimmt in manchen Phasen des Spiels noch nicht, hat man in diesem Spiel auch gesehen, auch wenn die Hertha natürlich eine hohe Qualität da in der ersten Halbzeit an den Tag gelegt hat. Ja, letztendlich ein Unentschieden, mit dem beide zufrieden und unzufrieden sein können. Zum einen die Hertha hätte man sicherlich vorher unterschrieben, Punkt in Hannover. Allerdings, ja, mit diesem Spielverlauf muss man dann mehr holen. Andersrum, bei Hannover unglaublich heimstark, letzten 4 Spiele gewonnen und dann 0-2 im Rückstand. Stellt zum einen unzufrieden, dass man das Spiel in der ersten Halbzeit so hergibt, zum anderen natürlich noch eine gute Aufholjagd, ja, und ein Spiel für beide mit gemischten Gefühlen.
Weiter geht's für die Hertha zu Hause gegen den wahnsinnig starken Aufsteiger aus Elversberg. Interessante Partie. Für beide viel drin. Die Hannoveraner empfangen Paderborn. Die Paderborner im Moment eine Mannschaft, die ich ganz schlecht einschätzen kann. Was würdest du kurz dazu sagen?
Ja, geht mir ähnlich. Paderborn wirklich schwer einzuschätzen. Jetzt auch wieder mit einer deutlichen Niederlage. Also ich denke, das wird dann am Ende doch Hannover machen.
Danke dafür schon mal. Kommen wir zur Aktion Sorgenkind der zweiten Liga. Die Schalker mussten, wie immer, möchte man fast schon sagen, wenn es Samstagabend rangeht, zum Spektakel nach Düsseldorf. Man kam mit 5-3 unter die Räder. Trainer Gerrits schon leicht angezählt mittlerweile. Julian, was kannst du uns zu dem Spiel erzählen?
Ja, du hast es gesagt, Daniel, Samstagabend immer Spektakel, 8 Tore. Muss man aber auch sagen, beide vom Tor sehr effizient. Insgesamt Expected Goals gab nur in etwa 3 Tore her. So viel dazu. Gerrits, keine Ahnung, angezählt, soweit würde ich tatsächlich noch nicht gehen. Aber ja, wenn die Schalker öfter so auftreten wie in den ersten 30 Minuten, dann ist das sicherlich bald der Fall, denn da stand schon 3-0 für Düsseldorf. Ja, fast schon folgerichtig. Schalke eben null Zugriff gehabt im 5-3-2, sehr tief verteidigt. Düsseldorf immer wieder zu dritt aufgebaut hinten, beide Innenverteidiger, Oberdorf und Siebert, sich sehr breit positioniert im Spielaufbau. Der Sechser Engelhardt sich immer wieder dazwischen fallen lassen hat. Im tieferen Spielaufbau hat man Kastenmeier gut mit einbezogen, also Düsseldorf das gut gemacht. In der ersten halben Stunde 62% Ballbesitz, 89% Passquote. Schalke hingegen nicht nur keinen Zugriff gehabt, sondern auch sehr fehleranfällig mit Ball. Nur 74% Passquote in der Phase, sodass die Fortuna alleine in den ersten 30 Minuten 7 hohe Balleroberungen verzeichnet. Ein sehr starker Wert, und ja, deswegen stand es dann fast schon folgerichtig 3-0.
Ein Spieler, der auf Schalker Fanseite sehr, sehr hart angegangen und kritisiert wird, ist Matriciani. Er findet sich Woche für Woche doch in der Startaufstellung wieder. Wie kommt's?
Das weiß ich nicht, das kann ich mir auch nicht ganz erklären. Es ist nicht neu, dass das rechts hinten Schwachstelle ist bei Schalke. Ja, ist natürlich unfair, sich auf einen Spieler einzuschießen. Ist sicherlich nicht der Alleinschuldige, und dass er in solche Situationen mit untergebracht wird, kann er wenig dafür. Aber die Zahlen lügen nicht, und wer das Spiel gesehen hat, ja, der hat auch ein gewisses Bild davon bekommen. Alleine die ersten 30 Minuten, wenn man sich hernimmt, Fortuna Düsseldorf spielt 70% der Angriffe über links. Linke Innenverteidiger Oberdorf spielt immer wieder auf den Linksverteidiger Gavori. Der findet immer wieder den Linksaußen Zollis. Und die Tore entstehen über links. Zollis, Matricianis Gegenspieler. Am Ende 3 Scorerpunkte. Der Spieler mit den meisten Dribblings, der Spieler mit den meisten Flanken, der Spieler mit den meisten Offensivduellen, auch mit den meisten Ballaktionen im gegnerischen 16er. Ja, das ist alles sicherlich kein Zufall.
Okay, Matriciani nicht alleine schuld, so weit, so gut. Aber man hat das Gefühl, es passt so vieles nicht. Man könnte auch salopp sagen, die Kacke ist am Dampfen.
Ja, definitiv. Also nicht nur Matriciani, auch in der Box im Zentrum verteidigt man schlecht, beziehungsweise einfach gar nicht. Damit unter viel Personal im Zentrum gehabt bei Düsseldorfer Hereingaben. Also nicht mal, dass man da schlecht stand. Aber ja, man könnte über Kaminski viel Schlechtes sagen, über Kallas auch. Ja, deswegen, wie gesagt, wäre unfair, sich auf Matriciani einzuschießen. Er war übrigens sogar der Spieler mit den meisten Balleroberungen bei Schalke. Also er hängt sich immer rein, er haut alles raus, was er hat. Aber er ist im 1 gegen 1 defensiv einfach zu schlecht, hat jetzt 4 seiner 9 Defensivduelle gewonnen. Nicht mal die Hälfte ist zu wenig, wobei das wahrscheinlich sogar noch eine seiner besseren Quoten ist. Fußballerisch zu schwach und zu unpräzise, unter 70% Passquote. Nach vorne kommt wenig, 0 von 3 Flanken angekommen. Ja, also wie du es so schön salopp formuliert hast, die Kacke ist am Dampfen.
Ja, man hat echt das Gefühl, da passt rein gar nichts.
Ja, bin ich bei dir. Gerrard hat ja dann reagiert nach gut 30 Minuten. Dreimal gewechselt, Uwe Jahn raus. Alles andere als amused gewesen. Ja, ist jetzt suspendiert, zeigt auch vieles, wie es auf Schalke aussieht. Aber ja, zurück zum Sportlichen, Umstellung vom 5-3-2 auf eine Viererkette, erstmal auf 4-1-4-1. Das hat deutlich besser funktioniert dann bei Schalke. Und wenn man jetzt die Minute 30 bis zum Schluss betrachtet, ist Schalke sogar an einigen Statistiken überlegen. Ja, zum Beispiel bei den Schüssen und auch bei den Expected Goals. Also die Mannschaft hat sich dann der Viererkette deutlich wohler gefühlt, hat die deutlich mehr mit Leben gefüllt. Hätten auch, darf man auch nicht verschweigen, noch einen Elfmeter bekommen können. Und ja, also war dann zumindest mal besser.
Bei aller Kritik an der Schalker Mannschaft muss man ja auch sagen, in der zweiten Halbzeit lief dann vieles besser.
Ja, bin ich bei dir. Also schon in der ersten Halbzeit, in der letzten Viertelstunde ist dann wenig passiert. Für mich aber auch ein Grund, warum es dann ein bisschen gekippt ist, ist, dass kurz nach der Halbzeit der Düsseldorfer Achter Sobotka verletzt raus musste, der wichtig für den Spielrhythmus war von Düsseldorf. Da war dann ein leichter Bruch im Spiel. Schalke kam ein bisschen besser rein, ohne wirklich gut zu sein. Aber machen dann nach einer knappen Stunde den Anschluss. Aber wie gewonnen, so zerronnen, wenige Minuten später 4-1, ein tolles Tor von Zollis. Aber ja, da dachte man wieder, okay, es wird sehr eindeutig, aber dem war nicht so. Knapp 10 Minuten später, Doppelschlag, erst Kallas und dann Lasme, ein bisschen aus dem Nichts. Aber auf einmal 15 Minuten vor Schluss steht es 4-3 und es ist komplett offen. Schlussphase war dann auch sehr wild hin und her. Da kann man dann auch Schalke wenig vorwerfen, haben alles versucht. Viele Bälle Richtung Fortuna 16er geschlagen, Polter zum Beispiel vorne reingestellt, Karaman hatte noch eine gute Chance, aber in der Nachspielzeit dann der eingewechselte Niemitz mit dem Konter zum 5-3 und am Ende zum 5-3 entstand.
Der Spielverlauf ja durchaus interessant, die Schalker kommen wieder ran in der zweiten Halbzeit, haben dann die Chance zum Ausgleich, verlieren letztendlich. Trotzdem die Frage, woran kann sich Schalke nach diesem Spiel aufbauen?
Ja, wenn du mich jetzt fragst, was bei den Schalkern Mut macht, dann auf jeden Fall nicht die ersten 30 Minuten. Aber dass die Viererkette auf jeden Fall besser funktioniert hat, das kann man auf jeden Fall herausziehen. Auch, dass man nochmal rangekommen ist, also man war komplett tot. Aber ja, war dann am Ende ja doch noch knapp. Auch ein Spieler, der bislang sehr in der Kritik steht, auch zu Recht, aber der jetzt meiner Meinung nach eine ordentliche Partie gemacht hat, nach der Einwechslung auch richtig gute Zahlen vorweisen kann, ist Paul Seguin. Ja, das letzte Mal hat er im November, das erste Mal, dass er im November spielen durfte, kam nach gut 30 Minuten rein, hat 52 seiner 54 Pässe angebracht, 57% seiner Zweikämpfe gewonnen, hat 10 Pässe ins letzte Drittel gespielt, ist viel gelaufen. Also das kann man auf jeden Fall positiv mitnehmen. Auf der anderen Seite natürlich Düsseldorf, sehr wichtig, nach 2 verlorenen Spielen mal wieder zu gewinnen. Lange Zeit auch mit einer überzeugenden Leistung, über 126 Kilometer gelaufen, also alles reingehauen, alles rausgehauen. Und ja, mit 29 Toren stellt die Fortuna jetzt übrigens die beste Offensive der Liga.
Danke dafür schon mal. Lass uns ausblicken. Nächste Woche Schalke empfängt den VfL Osnabrück. Ein Spiel, bei dem eigentlich beide Mannschaften gewinnen müssen. Ich glaube, das genau macht es so interessant. Wiederum müssen die Fortunen aus Düsseldorf nach Nürnberg. Die Nürnberger haben in den letzten Wochen die Erwartungen beim eigenen Anhang eigentlich steigen lassen. Auch ein interessantes Match. Die Nürnberger mit Sicherheit nicht chancenlos gegen starke Düsseldorfer. Christian, lass uns reden über eine Mannschaft, die so mit Sicherheit die wenigsten erwartet haben. Formstark, unheimlich stabil. Die Rede ist vom SV Elversberg, die sich gegen Paderborn mit sage und schreibe 4-1 durchsetzen konnten. Paderborn ja doch ein gestandener Zweitligist. Wie hast du das Spiel gesehen? War das so zu erwarten?
Ja, ich denke, aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen war es jetzt nicht ganz überraschend, dass die SVE dieses Spiel gewinnt, auch wenn auch sehr deutlich mit 4:1. Zum ersten Mal übrigens seit 6 Spielen, dass man mehr Expected Goals als der Gegner verzeichnen kann. Also ja, zeigt, auf welcher Erfolgswelle man aktuell reitet und auch wie effizient man sich vor dem gegnerischen Tor zeigt. Auch bei diesem Sieg wieder gegen den SC Paderborn, eiskalt vor dem Tor, nach Rückstand Paderborn da innerhalb von 19 Minuten, ja, förmlich auseinandergeschraubt.
Dabei sind die Paderborner gut ins Spiel gekommen, eigentlich ganz stark gestartet.
Ja, richtig, also es sah am Anfang nicht so aus, als ob das ein klarer Sieg für Elversberg wird. Paderborn zwar mit etwas weniger Ballbesitz, aber mit den besseren Chancen, gleich mit einer sehr guten Doppelchance nach knapp einer Minute, als die Elversberger zweimal blocken konnten. Dann, ja, ein paar Minuten später ist es dann passiert beim 1:0 für den SCP. Untypisch lasch verteidigt für die eigentlich sonst so zweikampfstarken und intensiven Elversberger, da Klaas mit einem Alleingang zum 1:0 und zu diesem Zeitpunkt nicht ganz unverdient das 1:0 für Paderborn. Allerdings war es das dann größtenteils von der Offensivgefahr der Paderborner für dieses Spiel.
Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie es die Newcomer aus Elversberg dann schaffen, sich in so eine Partie zurückzukämpfen.
Ja, richtig. Kämpfen ist das richtige Stichwort. Man kam wieder mal über die eigene Intensität. Man gewann deutlich mehr Zweikämpfe als Paderborn, aber er spielte sich dann eben auch darauf hin, Torchancen nutzten da die Paderborner Kopflosigkeit, muss man dazu sagen, aus, die immer wieder hoch anliefen. Allerdings, ja, ohne Erfolg. In der Folge konnte Elversberg 66% seiner Angriffe durchs Zentrum initiieren. Das ist ein unglaublich hoher Wert und das konnte man auch bei den Toren sehen, wie offen Paderborn da teilweise war. Beim 1:1 und 2:1, ja, konnte man aus dem Zentrum fast schon ohne Druck Pässe hinter die Abwehr spielen, recht einfach da die Paderborner Abwehr überspielen. Beim 3:1 auch der Rückraum völlig verwaist und beim 4:1 kann Rochelt auf den Strafraum zulaufen und dann letztendlich, ja, der Nachschuss führt dann zum 4:1. Übrigens, Rochelt haben wir eine Analyse zu veröffentlicht, also schaut da gerne bei uns vorbei.
Du hast es gerade erwähnt, wie offen die Paderborner hinten teilweise standen. Woher rühren diese großen Defensivprobleme auf Seiten der Paderborner?
Ja, es war wirklich eine desolate Defensivvorstellung, vor allem in diesen 20 Minuten von der 40. bis zur 60. Minute, als man 4 Gegentore kassierte. Ja, die Elversberger nutzten das eindrucksvoll aus, überrollten die Kwasniewski-Elf, der allerdings offensichtlich Stabilität fehlt. Man steht jetzt schon bei 27 Gegentoren, laut Expected Goals lassen nur Osnabrück, Hansa und Schalke mehr zu. Ja, man muss sich hinterfragen, auch Trainer Kwasniok muss sich hinterfragen, ob diese vielen Umstellungen ja wirklich der Stabilität in der Defensive helfen, auch in diesem Spiel. Ja, wieder viel probiert, erst im 5-3-2 angefangen, dann auf 3-4-3 umgestellt. Obermeier, der normal auf der Schienenposition ist, im zentralen Mittelfeld unterwegs, ein Schuster, der normal Sechser ist, als rechter Außenverteidiger dazu, Muslia erstmal auf der Bank, also ja, alles ein bisschen fragwürdig.
Woran hat es gefehlt? Warum kamen die Paderborner dann gar nicht mehr ins Spiel?
Ja, man kam vor allem nicht mit dieser Intensität der Elversberger zurecht, die wirklich sehr gut dann auch verteidigt haben gegen den Ball. Nur jeder zweite progressive Pass der Paderborner kam an. Ab dem Führungstreffer, der ja eigentlich hätte Sicherheit geben müssen für die Paderborner, ging dann kaum noch etwas, insgesamt nur 0,2 Expected Goals nach dem 1:0 kreiert. Ja, 16:8. Torschüsse für Elversberg, letztendlich verdiente Niederlage für den SC Paderborn. Elversberg hat eben dieses angesprochene offene Zentrum der Paderborner eiskalt ausgenutzt, wusste immer wieder das Paderborner Pressing zu überspielen, das alles andere als, ja, kompakt war und letztendlich mit einfachen, aber guten Mitteln den SC Paderborn geschlagen. Ganz einfach 4-4-2, breiter Außenverteidiger, einrückende Außenspieler, also ja, kein Hexenwerk, dann immer wieder die Doppelspitze um Schnellbacher und Stock in Szene gesetzt. Hat bestens funktioniert, 3 Tore von 4 der beiden Stürmer, sehr oft die Tiefe gefunden, einfache Mittel, aber richtig gut.
4:1 für die Elversberger, deutlicher Sieg. Würdest du sagen, das ist letztendlich auch in dieser Höhe verdient?
Ja, in dieser Höhe kann man immer streiten, allein wenn man auf die Expected Goals schaut, die hätten ein 2:1 hergegeben, allerdings muss man sagen, das war stellenweise echt schwach verteilt von Paderborn, da braucht man sich dann nicht beschweren, wenn man 4 Gegentore kassiert. Auf der anderen Seite war nicht mehr als ein Tor drin, also nicht ganz unverdient auch in dieser Höhe. Elversberg rockt weiterhin diese Liga, muss man sagen. Nur eine Niederlage aus den letzten 10 Spielen, davon sogar 7 gewonnen und damit nur einen Punkt weniger geholt in dieser Phase als der FC St. Pauli. Dazu nur 8 Gegentore kassiert in den letzten 10 Spielen. Auch das ist Topwert und ja, mit 24 Punkten nach 14 Spielen steht man jetzt völlig sorglos in der Tabelle da und kann sogar nach oben blicken.
Du hast es gerade gesagt, Elversberg rockt die Liga. Schauen wir nächste Woche, wir kommen zum Ausblick, ob die Elversberger auch in Berlin Rock'n'Roll spielen dürfen oder ob da eventuell auch mal ein Trauermarsch angedacht ist. 96 empfängt die Paderborner, die auf jeden Fall eine Leistungssteigerung hinlegen müssen, um in Hannover bestehen zu können. Ich bin gespannt. Kommen wir zum Duell KSC gegen den FC Nürnberg. Ganz interessante Anekdote dazu. Ich hatte mich am Samstag mit einem Verantwortlichen der Nürnberger getroffen zum Austausch und zum Fußballspielbesuch der Bayernliga Nord. Und ganz interessant war, dass ich sehr, sehr positiv gestimmt war, was die Erfolgsaussichten der Nürnberger in Karlsruhe angeht. Aber der Kollege vom FCN dann doch sehr, sehr bescheiden eigentlich sich auf die Reise nach Karlsruhe gemacht hat und der Club ja auch wirklich nicht viel zu bestellen hatte. Ne, Julian?
Ja, ich denke vor allem, der Beginn ist sehr verrückt gewesen. Nach 11 Sekunden steht es 1-0 für den KSC. Ja, ich habe das Spiel natürlich geschaut und bin gerade auf der Couch angekommen und habe noch überlegt, okay, wir spielen beide, habe ich gesehen, beim KSC Innenverteidiger Marcel Beifuß, vor der Saison von St. Pauli gekommen, der 21-Jährige, jetzt das erste Mal an der Startelf. Beim Club Mats Möller-Deli kam rein für den rotgesperrten Kastrop. Habe ich mir dann auch gleich gedacht, okay, eine sehr offensive Doppelacht im 4-1-4-1 mit Mats Möller-Deli und Schleimer. Und ja, wie gesagt, ehe ich das registrieren konnte, stand es dann schon 1-0 für den KSC. Langer Ball. Horn sieht im Zweikampf gegen Matanovic nicht gut aus. Und ja, dann fällt das 1-0 durch Nebel. Wurde dann 2 Minuten geprüft, aber hat Bestand gehabt.
Bei der Gelegenheit, lass uns sprechen über den Kollegen Martenia im Nürnberger Tor. Nachdem wir ihn eigentlich im letzten Spiel gegen Karlsruhe gelobt haben.
Paderborn.
Gegen Paderborn, danke. Muss man jetzt wirklich konstatieren, ein Fußballer im eigentlichen Sinne wird er nicht mehr werden.
Ja, bin ich bei dir. Spielaufbau beim Club sah auch so aus, zu Beginn zumindest, dass die Innenverteidiger Marquez und Horn breit standen und Martenia sollte sich dazwischen positionieren, hat er auch gemacht. Aber hat dann aus Nürnberger Sicht leider mal wieder gezeigt, dass er seine Qualitäten nicht mit Ball am Fuß hat. In der 9. Minute Fehlpass auf Stindl, der eine riesige Doppelchance, insgesamt 0,9 Expected Goals liegen lässt. Und in der Folge, würde ich tippen, war dann auch eine Anweisung von Fiel ein bisschen, dass sich Flick tiefer positioniert, der vorher auf der 6. davor stand. Der hat sich dann ein bisschen tiefer positioniert zwischen die beiden Innenverteidiger und er war dann das Zentrum quasi des Dreieraufbaus und die 6er Position haben dann stattdessen, ja, wie so häufig, die beiden Außenverteidiger Chamra und Brown besetzt.
War das für den KSC die Bestleistung der Saison?
Immer schwierig mit Superlativen, aber war mal definitiv eine der besten Saisonleistungen. Vielleicht war es auch die beste, aber war auf jeden Fall richtig gut, vor allem gegen den Ball. Sehr aktiv gewesen, in der Raute angelaufen. Sie haben es geschafft, gut die Halbräume zuzumachen, die der Club immer sucht. Und vor allem haben sie extrem viele zweite Bälle gewonnen. Da sehr scharf im Gegenpressing auch gewesen. Herausgestochen für mich ein bisschen der Sechser Jerome Gondorf. War mit 16 Defensivduellen der Spieler, der die meisten auf dem Feld geführt hat, mit 20 Balleroberungen auch die meisten vorzuweisen, mit 8 abgefangenen Pässen, ebenfalls die Benchmark an dem Spieltag zwischen KSC und Nürnberg gewesen und war einfach eine richtig starke Performance des Karlsruher Sechsers.
Für mich hat der FC Nürnberg nach dem ganz, ganz frühen 1-0 einfach völlig verunsichert gewirkt.
Ja, also was man definitiv sagen kann, war eine sehr enttäuschende Performance der Nürnberger. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt auf 1-0 reduzieren würde, weil der Club ja schon oft hinten gelegen. Aber klar, nach 11 Sekunden ist dann nochmal was anderes. Christian Fjell meinte auch, dass man gegen den Ball gar nicht stattgefunden hat. Gebe ich ihm auch definitiv recht. Der Club immer wieder im 4-1-4-1 angelaufen, hatte auch klare Pressing-Auslöser, zum Beispiel einen gegnerischen Pass auf die Außenverteidiger oder einen Querpass von Innenverteidiger zu Innenverteidiger. Aber, und das ist eben das Problem, man kam fast immer zu spät. Nur 6 hohe Balleroberungen, sehr schlechter Wert. Und aber für mich das größte Problem war das offene Zentrum. Und da hat man dann auch einfach das Fehlen von Kastrop massiv gemerkt. Ich hatte es anfangs angesprochen, die Doppel-8 Schleimer und Mats Möller-Deli sehr offensiv besetzt. Die beiden waren auch nur wenig Hilfe für Flick, muss man einfach sagen. Er war immer alleine vor der Abwehr und hatte ganz viel Raum, alleine zu verteidigen. Der KSC spielt ansonsten sehr viel über die Flügel, ist bekannt. Aber auch der KSC hat es geschafft, sehr viele gefährliche Situationen durchs Zentrum zu kreieren. Hälfte der Angriffe durch die Mitte gespielt, mit Abstand am meisten Torgefahr durchs Zentrum kreiert. Und ja, sie haben es geschafft, immer wieder Vertikalpässe in diesen Nürnberger Sechserraum zu spielen und von dort aus auch viele Steckpässe in die Tiefe gespielt. Zum Beispiel Stindl, nicht umsonst mit 3 kreierten Großchancen, die meisten am Spieltag, der Zehner. Und auch nach Ballverlust das Zentrum beim Club nicht gut besetzt gewesen. Viele zweite Bälle beim KSC gelandet und in der Folge auch 10 Konteraktionen für den KSC, auch ein sehr, sehr hoher Wert und ja auch diese oft durch die Mitte gespielt.
Und trotzdem schafft es der FC Nürnberg doch wieder in die Partie zurückzukommen.
Ja, muss man wirklich so sagen. Also der KSC kann auch durchaus zur Halbzeit schon führen, war aber nicht der Fall. Auch nach der Halbzeit zu Beginn sehr ähnliches Bild, fast schon Chancenwucher teilweise betrieben der KSC. Nicht nur die Abschlüsse, auch so viele Situationen, die man hinter die Nürnberger Kette kommt, aber einfach zu wenig draus macht. Und dann kam es wirklich fast, wie es kommen musste. Schleusener trifft die Latte der Ex-Nürnberger auf der Gegenseite. Can Usun 1:1, sieht man. Aber auch die Nürnberger Qualität, die ja schon vorhanden ist, spielerisch und technisch. Super Tor von Usun, der da einfach seine herausragenden Qualitäten, wir haben ihn letzte Woche und auch davor schon oft gelobt. Und die hat er da mal wieder gezeigt und deswegen war es dann zwischenzeitlich wieder komplett offen.
Aber auch wenn der Club dann etwas besser im Spiel war, gegen den KSC war wirklich nichts zu gewinnen, oder?
Ja, es war danach offener, du sagst es, aber der KSC hat seine Qualität nach Flanken auch gezeigt. Das ist eben das, was sie auch so stark macht, beziehungsweise was sie eben richtig gut können, so stark. Diese Saison jetzt schwierig. Nicht nur durchs Zentrum, weil der Club so offen war, sondern eben auch ansonsten noch viel über die Flügel gemacht, weil sie das einfach gerne machen. 9 von 17 Flanken sind angekommen, guter Wert. Und so eben auch beim 2:1. Flanke von außen, viel Personal in der Box. Der eingewechselte Club-Innenverteidiger Gürlien lässt Schleusener im Rücken laufen. Dann stand es 2:1. Danach der Club sehr offensiv, nochmal auf Dreierkette umgestellt, alles probiert. Hat auch 2-3 Situationen gehabt, wo man vielleicht nochmal hätte zurückkommen können. Aber Konter KSC zum 3:1. Und dann 4:1 noch draufgelegt, Doppelpack im Zivzivace. Da Entstehung, ich habe ihn anfangs erwähnt, Beifuß das erste Mal gespielt, Innenverteidigung. Hat gezeigt, dass er ein guter Fußballer ist für einen Abwehrspieler. Bei einer Umschaltaktion mit eingeschaltet, auf Heise verlagert, der durchgesteckt und ja, in der Nachspielzeit dann der Schlusspunkt mit dem 4:1.
Deine Ausführungen geben es eigentlich her. Man kann durchaus sagen, unterm Strich ein sehr, sehr verdienter Sieg für den KSC.
Muss man definitiv so festhalten. Expected Goals mit 3,1 zu 0,8 belegen das Ganze. Also kein unverdientes Ergebnis, geht schon in Ordnung. Club zwar mit 54% Ballbesitz, aber, muss man auch sagen, Passquote beim Club 84%, beim KSC 88%. Zeigt also, dass der KSC aus seinem Ballbesitz mehr gemacht hat. Ballaktionen im gegnerischen 16er sind auch eindeutig. 32 auf Seiten der Karlsruher, nur 13 auf Seiten der Franken. Und deswegen ja unterm Strich KSC verdienter Sieg. Richtig gute Leistung und definitiv sehr wichtig, um den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen. Der Club hingegen bleibt dadurch so ein bisschen im Mittelfeld stecken. Denke, man muss aber so eine Leistung der jungen Mannschaft auch mal zugestehen. Aber was schon erkennbar ist, dass ohne Kastrop die Stabilität im Zentrum fehlt. Bislang der Saison 3 Spiele ohne Jens Kastrop. Kein Zufall, dass man in den 3 Spielen 12 Gegentore kassiert hat. Kastrop einfach ein sehr aggressiver Spieler, der beim Club die meisten Defensiv-Zweikämpfe führt. Und sein Fehlen kann man eben aktuell nicht kompensieren. Und das Zentrum einfach zu offen gewesen.
Schauen wir auf nächste Woche. Wir haben schon vorhin erwähnt, der FC Nürnberg empfängt die Düsseldorfer. Deshalb gehe ich da jetzt weiter gar nicht drauf ein. Der KSC nach so einer Leistung, da wird man wahrscheinlich im Anhang dann auch einen weiteren Erfolg wiederum zu Hause gegen Hansa Rostock erwarten. Interessant wird es zu beobachten, ob die Karlsruher das auch dann quasi liefern können. Unser nächstes Spiel, Kaiserslautern empfing die Störche aus Kiel. Man ging sang- und klanglos mit 0:3 unter. Das bedeutet für die Lautere aus den letzten 5 Spielen gerade mal ein Punkt. Sieht also gerade nicht so rosig aus. Was kannst du uns zu dem Spiel erzählen?
Ja, sieht wirklich nicht rosig aus für den FCK. Man kann eben nicht mehr diese defensiven Schwächen, die es auch schon zu Saisonbeginn gab, nicht mehr mit dieser offensiven Wucht ausgleichen. Ja, und es ist ein sehr gefährlicher Negativtrend, in dem man sich aktuell befindet. Du hast es gesagt, nur ein Punkt aus 5 Spielen. In dieser Phase 14 Gegentore, insgesamt jetzt 28 Gegentore. Also ja, da brennt es ein bisschen.
Schauen wir ein bisschen genauer drauf. Viele Gegentore in den letzten Wochen. Hat die Mannschaft von Dirk Schuster jetzt probiert, mal ein bisschen kompakter hinten wieder zu stehen?
Ja, das war zumindest der Plan. Hat auch Dirk Schuster so angekündigt, dass man ja wieder ein bisschen mehr Kompaktheit herstellen wollte. Gegen die Kieler hat es dann mit 2 Viererketten, also im 4-4-1-1 versucht. Allerdings ja, war dieser Plan dann relativ schnell über den Haufen geworfen, nachdem ja Clement in der 15. Minute, der ja eigentlich offensiv Akzente setzen soll mit seinen Pässen, da er die andere Richtung, den gegnerischen Stürmer, ja den Ball auf dem Silbertablett serviert hatte, nämlich Pichler, der dann ja frei vor dem Torwart steht und dann zum 1-0 einschießt. Ja, und damit war man wieder von Anfang an mit dem Rücken zur Wand und wirkte ein wenig verunsichert. Kiel hat das dann auch gut gemacht, hatte das Spiel im Griff in dieser ersten Halbzeit mit 57% Ballbesitz, kombinierte sich jetzt sich immer wieder durch die Mitte, überhaupt nicht kompakter, die Lauterer waren jetzt auch keine Chancen im Minutentakt für die Kieler, aber wenn sie mal kamen in den Angriff, dann sehr gefährlich. Lautern kam da zu wenig in die Zweikämpfe, waren in der Folge auch nicht so unangenehm, wie man eigentlich verteidigen will und letztendlich nachlässig, wie dann auch beim 2-0 nach Ecke zu sehen war, wo Arp wirklich Mutterseelen alleine einschieben kann.
Konnte Dirk Schuster in der Halbzeit auf seine Mannschaft einwirken, beziehungsweise wie reagierte der FCK auf diesen Pausenstand?
Ja, sie hatten dann ein bisschen mehr vom Spiel, klar, sie mussten dann auch mehr machen, aber ähnlich wie in der ersten Halbzeit war dann auch hier wieder der Plan relativ schnell zunichte gemacht worden. Man hatte wenig entgegenzusetzen, vor allem nachdem dann Kiel in der 58. Minute in Person von Pichler das Spiel zugemacht hatte, 3-0, auch hier wieder sehr schlampig verteidigt und sehr einfach das Gegentor kassiert. Es war ein Einwurf die Linie entlang, Pichler stellt da clever seinen Körper rein, nimmt dann Tempo auf und kann ja gefühlt die ganze lautere Abwehr umkurven und zum 3-0 einschieben. Also ja, viel zu einfach. In der Folge war dann das Spiel auch mehr oder weniger durch. Lautern versuchte zwar noch etwas, allerdings ohne wirklich gefährlich zu werden. Kiel hingegen spielte mal wieder eine Führung souverän runter. Anders als beispielsweise, wie vorhin schon erwähnt, die Hertha. Die Kieler mit der 9. Führung, 8 Siege, 1 Unentschieden. Also das ist wirklich souverän und auch ein Grund dafür, dass man verdient auf Rang 3 aktuell steht.
Du sagst es, Kiel auf Platz 3, wirklich mit souveränen Auftritten in den letzten Wochen. Was macht die Störche derzeit so stark?
Ja, Marcel Rapp und seine Mannschaft sind einfach unheimlich flexibel, können Dreierkette spielen, können Viererkette spielen, können ja sich erstmal zurückziehen und auf Umschaltmomente gehen, können allerdings auch im eigenen Ballbesitz Momente kreieren und dazu noch sehr gefährlich bei Standards. Also ja, sie decken aktuell sehr viele Spielphasen mit ihren Stärken ab. Dazu noch eine, ja, hochwertige Breite im Kader. Pichler war mal eine Phase raus aus der ersten Elf, kam jetzt wieder zurück und auch wieder gut drin. Auch 7 Saisontore schon erzielt, verkörpert auch so ein bisschen die Flexibilität. Zum einen mit seiner ja, Physis, kann auch mal einen langen Ball festmachen, aber auch wie beim 3-0 zu sehen, kann auch Tempo aufnehmen, auch mal am Gegenspieler vorbeigehen. Also ja, wirklich starker Stürmer. Dazu ein Fiete Arp, der auf einmal groß aufspielt, auch lange nicht zu sehen war und sich jetzt in die Startelf drängt, schon gegen den HSV letzte Woche mit einer starken Leistung. Und ja, mit Kiel wird definitiv zu rechnen sein, insbesondere wenn man die Balance weiter so halten kann wie zuletzt.
Wird es jetzt schon ungemütlich für Dirk Schuster, der nächste Woche ja kein leichtes Spiel in Magdeburg vor der Brust hat?
Ja, es ist wirklich eine sehr gefährliche Situation für die Lauterer. Man, ja, hat sich vielleicht so ein bisschen von dieser Offensivwucht blenden lassen. Ich auch. Also ich habe die Lauterer zum Saisonstart wirklich stark gesehen. Habe gedacht, die können vielleicht oben angreifen, was allerdings zu Saisonstart auch schon der Fall war. Defensiv war man auch hier noch nicht sattelfest. Klar, vorne fehlt jetzt auch ein Ragnar Ache. Schmerzlich allerdings ist das nicht der einzige Grund und kann auch nicht der einzige Grund sein dafür, dass man ja so unsicher ist. Man muss dringend die Defensive stabilisieren. Almami Touré jetzt auch zum ersten Mal eingewechselt worden, der wird sicherlich da ja mithelfen wollen und vielleicht auch können. Ein starker Mann, der da ja als rechter Halbverteidiger durchaus eine wichtige Konstante werden könnte. Ansonsten werden es ungemütliche Weihnachten für Lautern und Schuster.
Ich habe es gerade schon erwähnt, Magdeburg empfängt Kaiserslautern in der nächsten Woche. Interessant auch Kiel zu Hause gegen Wien. Mit dem derzeitigen Lauf müssen die Kieler den Anspruch eigentlich an sich haben, dieses Spiel sicher zu gewinnen, oder?
Ja, richtig. Da gehe ich von aus, Kiel zu Hause, ja, jetzt nicht immer souverän, aber jetzt gut drauf, gegen den HSV zuletzt zu Hause auch gewonnen. Wien, wissen wir auch, die sind für immer etwas gut, wenn man jetzt auch zuletzt in Fürth verloren hat. Ja, also ich würde tendenziell auch sagen, Kiel macht das.
Osnabrück gegen Magdeburg 0-2. Da muss ich gleich einhaken, bevor wir zum Spiel kommen. Brandheiß, Uwe Koschinat übernimmt auf der Bremer Brücke das Ruder. Eine gute Wahl, Julian?
Ja, für mich tatsächlich in der Situation eine gute Wahl. Blick mir mal kurz auf die Vita von Uwe Koschinat. Bei Fortuna Köln aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen und Fortuna Köln dort dann über Jahre etabliert. Bei Sandhausen wahrscheinlich die Station, die den Osnabrückern irgendwo noch am meisten Mut macht jetzt. Wenn man zurückdenkt, im Herbst 2018 stand Sandhausen mit 5 Punkten nach 9 Spielen am Tabellenende. Koschinat übernommen, am Ende im Punkteschnitt von über 1,3 pro Spiel geholt in den restlichen 25 Spielen und so dann die Klasse auch noch direkt gehalten. Im Jahr drauf bei Sandhausen mit Platz 10 und 43 Punkten auch die beste Saison der Sandhäuser Vereinsgeschichte in der zweiten Liga gespielt. Und in seinem letzten Jahr ist er dann nach 8 Spielen mit 8 Punkten entlassen worden. Ja, durchaus eine Trennung, die ich damals auch kritisch gesehen hatte und wurde jetzt auf Sandhausen, in Sandhausen danach auch nicht zwingend besser. Dann war er in Saarbrücken in der dritten Liga aktiv, Punkteschnitt von 1,5 gehabt, ja, irgendwo würde ich als okay bezeichnen. Und letztes Jahr in Bielefeld nach Daniel Scherning übernommen, ja, der jetzt Braunschweig-Trainer ist. Auch ganz lustiger Zufall, dass die beiden sich jetzt da wieder treffen im Abstiegskampf. Und Koschinat konnte in Bielefeld zu Beginn viele positive Impulse setzen, aber letztendlich das Ruder auch nicht mehr rumreißen und ja, dann ist man in der Relegation abgestiegen.
Interessante Infos. Wofür steht Uwe Koschinat als Trainer?
Ja, ist für mich ein sehr emotionaler Trainer, auch sehr emotionaler Fußball. Ist so ein Typ, der versucht, so ein Umfeld anzuzünden, nenne ich es mal. Systemtechnisch recht flexibel, Dreierkette, Viererkette, alles schon gespielt. Was aber immer bleibt, sind viele Zweikämpfe, viel Intensität, sehr aggressiv, selten ganz hohes Pressing, eher so im Mittelfeldbereich. Nach Balleroberung will man schnell nach vorne spielen, viel über die Flügel. Da hat er es ganz gerne, schnelle Flügelspieler, da mit Tempo nach vorne, viele Flanken auch und ja allgemein recht flügellastig, die man ganz gerne überlädt. Im Spielaufbau viele lange Bälle, ja, ist für mich schon so ein bisschen typischer Abstiegskampf-Fußball, den er mitbringt, deswegen könnte das schon passen. Aber muss man natürlich auch sagen, die Ausgangslage ist schon brutal schwer.
Brutal schwer, brutal interessant. Das nächste Spiel der Osnabrücker auf Schalke. Wir wollen natürlich jetzt erstmal zum vergangenen Wochenende schauen. Die Osnabrücker hatten die Magdeburger zu Gast und gaben das Spiel auch mit 0-2 dann her. Noch unter Interimstrainer Martin Heck. Wie hast du ihn gesehen? Wie hast du seine Entscheidungen gesehen?
Ja, ist natürlich die große Frage, was ein neuer Trainer verändert, im System ein bisschen verändert. 3-4-3 oder 5-2-3. Agiert, viele direkte Duelle hat man gesucht, oft auch mal Mann-gegen-Mann-Duell gesucht, viel verteidigt. 91 Defensivduelle, neue Saison, Höchstwert bei Osnabrück gewesen, Schnitt liegt jetzt bei 66. Mit Ball soll es lang nach vorne gehen, so viele lange Bälle wie noch nie in der Saison gespielt. Das Magdeburger Pressing konsequent mit dem langen Ball überspielt, um keine Ballverluste im Spielaufbau zu riskieren, was einem bislang oft das Genick gebrochen hat. Wenn man jetzt das mal das Ziel so sich anschaut, war das durchaus erfolgreich. 6 hohe Balleroberungen auf Seiten der Magdeburger war deren Saisontiefstwert. Und Magdeburg hingegen, ja, wenig überraschend, sehr ähnlich wie immer agiert, knapp 70% Ballbesitz, im 3-4-2-1 formiert gewesen, mal mit 2 Innenverteidigern aufgebaut, mal mit 3. Also auf Magdeburger Seite wenig Überraschendes.
Zur Halbzeit 0-0. Eher tote Hose, oder?
Hart gesagt, aber ja, in der ersten Halbzeit war jetzt nicht die Welt vor beiden Toren los. Magdeburg schon überlegen gewesen, einige gute Situationen gehabt. Aber ja, aus meiner Sicht zumindest, was die Abschlüsse angeht, war es sehr ausgeglichen. Ähnliche Expected Goals-Werte, beide um die 0,5 zur Halbzeit. Osnabrück hatte sogar mehr Aktionen im gegnerischen Strafraum. Ja, ansonsten Osnabrück oft tief verteidigt, situativ auch mal höher und war aus Osnabrücker Sicht durchaus eine ordentliche Leistung und zur Halbzeit dementsprechend auch kein unverdientes 0:0.
Wie hat es der FCM geschafft, das Spiel letztendlich auf seine Seite zu ziehen?
Ja, Osnabrück dann ein bisschen mehr angelaufen teilweise in der zweiten Halbzeit. Das hat Magdeburg auch immer mal mit einem langen Chipball überspielt und Magdeburg in der zweiten Halbzeit deutlich mehr linken Teil des Spielfelds gesucht. Bades Artig, da absoluter Schlüsselspieler, ihn oft im Halbraum gesucht, oft gefunden. Und ja, auch in der Folge Bades Artig mit dem 1:0. Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte hat man schnell nach vorne gespielt. Flanke auf den Ball fern Artig und dann das 1:0. Und dann, was auch anders war als sonst, Lukas Schuler, sonst immer in der Startelf, jetzt das erste Mal eingewechselt. Hat sein erstes Tor seit dem 5. Spieltag erzielt zum 2:0. Zuvor in den letzten Wochen viele Chancen vergeben, sehr unglücklich agiert. Diesmal als frischer Spieler reingekommen gegen einen müderen Gegner, tat ihm gut. Hätte auch noch eins nachlegen können in der Schlussphase, aber ja, 2:0 hat ja gereicht.
Die Magdeburger in den letzten Wochen wirklich nicht berauschend performt. Kann man sagen, die Wende ist jetzt geglückt und Doppelfrage gleich hinterher, geht das Spiel so in Ordnung?
Ja, also um damit anzufangen, unterm Strich für mich verdient, 0:2 geht in Ordnung, war ein kontrollierter Auftritt von Magdeburg. Ich fand es jetzt persönlich nicht besser als die letzten Wochen, aber ich fand Magdeburg auch in den letzten Wochen nicht so schlecht. Jetzt hat man eben als Unterschied im richtigen Moment die Tore gemacht und vor allem eine sehr ordentliche zweite Halbzeit gespielt, nach dem 1:0 dann auch alles im Griff gehabt. Für mich ein bisschen hervorzuheben, Herbert Bockhorn, der rechte Schienenspieler, sehr aktiv gewesen, viel angeschoben, Führungstreffer vorbereitet, die meisten Flanken geschlagen, die meisten Dribblings bestritten, meisten Bälle in den gegnerischen Strafraum gespielt, hatte die meisten progressiven Läufe. Also ja, auf jeden Fall sehr zufriedenstellendes Wochenende für Magdeburg mit Sicherheit.
Lass uns kurz nochmal auf Uwe Koschinat und die Osnabrücker schauen. Man kann durchaus von einer Mammutaufgabe sprechen, die Uwe Koschinat jetzt vor der Brust hat, oder?
Ja, definitiv. Das kann man nicht anders formulieren. Osnabrück immer mal wieder mit ordentlichen Ansätzen, aber aktuell reicht es einfach nicht. Nach vorne ist es zu dünn. Jetzt wieder unter ein Expected Goal. Wert ist einfach zu unpräzise nach vorne, wenig Idee nach vorne. Jetzt in dem Spiel, Torwart Grill hat von seinen 23 Pässen 17 lang geschlagen, also spielerisch hatte man wenig Ideen. Trotzdem muss man auch sagen, es fehlt oft nicht viel, sind Kleinigkeiten. Auch wenn man sich jetzt die Gegentore anschaut, sind die bitter. Das 0:1 ist nach einer Umschaltaktion, das 0:2 ist nach einem Standard. Und ja, Problem eben, vorne kreiert man zu wenig und man agiert nicht konsequent im letzten Drittel. Und wenn man jetzt auf die verbleibende Spielzeit schaut, aktuell 7 Punkte aus 14 Spielen, sind 0,5 pro Spiel. Und wenn man bedenkt, sonst immer so in etwa 34 Punkte für Relegation benötigt, ja, müsste man ab sofort einen Punkteschnitt zwischen 1,3 und 1,4 holen, der für die Relegation nötig ist. Und das ist schon ein Brett für Koschinat und seine Mannschaft.
Ist ein Brett, wenn man sieht, nicht in jedem Spiel der Osnabrücker, aber doch, man hat oft den Eindruck, die Osnabrücker sind jetzt nicht unendlich weit weg von der Leistung, die man jetzt bräuchte, um auch da zu punkten. Ich denke, das Werkzeug, der Trainerwechsel, wenn man das nicht jetzt, so schmerzhaft das für einen sehr sympathischen Tobi Schweinsteiger auch ist, wenn nicht jetzt, wann dann? Was meinst du dazu?
Ja, also wir hatten es ja letzte Woche schon drüber, Tobi Schweinsteiger, gibt es Argumente, dass Tobi Schweinsteiger enttäuscht über die Entscheidung ist, kann ich nachvollziehen. Dass der Verein so reagiert hat, kann ich auch nachvollziehen. Und Uwe Koschinat, für mich wie gesagt eine gute Lösung. Aber ja, wenn man jetzt schaut, was für Gegner noch vor der Winterpause sind, jetzt natürlich auf Schalke, absolutes Schlüsselspiel für beide Teams. Dann spielen sie noch gegen St. Pauli und dann noch in Berlin bei der Hertha. Ist natürlich schon Brett. Und da musst du aber fast schon was holen, wenn noch irgendwo ein Glaube besteht. Bis dahin natürlich wenig Zeit für Koschinat, was einzustudieren. Wir werden sehen.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Natürlich möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen, Magdeburg tritt nächste Woche zu Hause gegen den FC Kaiserslautern an. interessantes Spiel. Beide Mannschaften so ein bisschen unter den Erwartungen. Okay, Kaiserslautern hat natürlich durch diesen wuchtigen Saisonstart die Messlatte insbesondere zu Hause sehr hochgelegt. Wird interessant zu beobachten sein. Wir hatten es erwähnt, Kellerduell Schalke-Osnabrück. Nicht minder interessant. Lass uns auch schon wieder zum letzten Spiel des letzten Wochenendes kommen. Fürth gegen Wien Wiesbaden.
Ja, 2:0, vierter Sieg in Folge für das Kleeblatt. Für mich auch so ein Paradebeispiel, dass sich im Fußball Leistungen und Ergebnisse irgendwann immer ausgleichen und immer ja, irgendwann ja, sich das, wie gesagt, ausgleicht. Anfang der Saison kann ich mich erinnern, Fürth einige enge Spiele, hat man es nicht geschafft zu gewinnen oder sogar verloren. Jetzt die letzten drei Spiele, die letzten vier Spiele sogar gewonnen, die letzten drei Siege gegen Lautern, gegen Düsseldorf und jetzt gegen Wien, waren dann wiederum sehr enge Spiele, aber die hat man jetzt gewonnen. Ich glaube, du gibst mir recht, Christian, es war durchaus ein eher enges Spiel.
Ja, richtig, also Wien war da jetzt nicht so chancenlos, wie es vielleicht ein 2-0 vermuten ließe, haben auch insgesamt 12 Schüsse abgegeben und 0,9 Expected Goals kreiert, also ein Tor zum richtigen Zeitpunkt hätte das Spiel auch anders ausgehen lassen können. Insbesondere kurz vor der Halbzeit hatte man da eine richtig gute Chance auf den Ausgleich von Bretagne, der allgemein sehr aktiv war, 6 der 12 Abschlüsse der Wiener nahm und mal wieder ein Fixpunkt war, aber eben ja, kein Tor erzielen konnte.
Ja, ich glaube, bei den Fürtern hat man von Anfang an die breite Brust gemerkt, haben sofort das Heft in die Hand genommen. Anfangsphase sehr viel Ballbesitz, bis zu 70%. Nach 20 Minuten fällt dann auch das 1:0, starke Balleroberung von Green. Wagner spielt weiter auf Sieb und dann das 1:0. Ich glaube, das Mittelfeldduo Green und Wagner, erst vor kurzem hatten wir es auch gelobt, das Duo ist super, super in Form. Und ja, wie gesagt, das 1:0 nach einer Balleroberung, nach einem schnellen Umschalten. Und das war, glaube ich, für die Fürther sehr wichtig gegen richtig kompakte Wiener, wenn man schon mal sie einmal aus der Ordnung erwischt, dann eben zustechen.
Ja, ich glaube, das war auch das große Problem für die Wiener, eben diese Aggressivität der Fürther gegen den Ball. Also man musste da viele lange Pässe schlagen, fast jeder fünfte Pass war lang. Passquote dann auch nur bei 77% bei Wien und in der Folge dann eben auch 123 Ballverluste. Das ist Tiefstwert in dieser Saison, aber kurioserweise bereits zum dritten Mal schon.
Ja, ansonsten Fürth jetzt auch nicht die Welt an Chancen kreiert, aus meiner Sicht. 22 Abschlüsse, aber eben wenig hochkarätige. Aus dem Ballbesitzspiel auch nicht so viele Situationen gehabt. Aber größter Faktor für mich, 13 Abschlüsse nach Balleroberung, du hast das angesprochen, Fürth, gut verteidigt. Und das ist eben auch die große Stärke der Fürther. Hohes Pressing, Gegenpressing. Und das hat dann am Ende auch den Unterschied gemacht.
Ja, genau. Was man den Wiener vielleicht noch zugute erhalten kann, man hat sich dann trotzdem versucht zu wehren über Zweikämpfe, hat da auch deutlich oder etwas mehr als Fürth gewonnen, allerdings zu wenig in der Offensive. Punktuell kann man, wie gesagt, Torchancen verzeichnen, aber wie eingangs erwähnt, mit dem richtigen Timing und dem etwas ja, größeren Glück wäre ein Punkt drin gewesen. Aber wenn man die ganzen letzten Wochen betrachtet, in denen es ja schon richtig gut lief, ja, hat man vielleicht auch so ein bisschen das Spielglück aufgebraucht gehabt. Von daher, ja, letztendlich trotzdem verdient die Niederlage, die man in Fürth dann auch einfach mal so, glaube ich, als Wien Wiesbaden verkraften kann.
Ja, bin ich definitiv bei dir. Fürth bleibt oben dabei, nur 3 Punkte auf Platz 2, 2 Punkte Rückstand auf Platz 3. Aber natürlich die Fürther noch mit 2 Auswärtsspielen in diesem Jahr, was jetzt bislang nicht die große Stärke ist. Apropos Fürth, Alexander Zorniger verlängert bis 2026. Also das zeigt schon, dass Fürth aktuell einen guten Lauf hat.
Vielen Dank für eure Einschätzung. Kommen wir zum Ausblick. Die Fürther treten nächstes Wochenende in Braunschweig an. Durchaus möglich, dass man den Kontakt nach oben dort wirklich noch intensivieren kann. Während die Wiener zu den starken Kielern müssen, meine Einschätzung, wird man sich dort keine Punkte mit nach Hause, mit nach Wiesbaden nehmen können. Ich schätze einmal, dass diese Trauben doch ein bisschen deutlich zu hoch hängen für die Wiener. Unsere treuen Hörer wissen natürlich, was jetzt folgt. Der Stat der Woche. Und der läuft heute wirklich unter der Rubrik Besser geht's nicht, oder Julian?
Das hast du richtig gesagt, denn Nikola Vasli, der St. Pauli-Torwart, hat am Wochenende eine Passquote von 100% zu verzeichnen. 32 kurze Pässe, aber auch 8 lange Pässe, alle angekommen und fußballerisch einmal mehr eine sehr gute Leistung des bosnischen Torwarts.
So viel zum 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Christian, Julian, schön, dass ihr bei mir wart. Ich freue mich wie immer auf jede Folge mit euch, möchte es aber nicht versäumen, auch auf die Analyse hinzuweisen, die ihr beiden noch in der Pipeline habt.
Ja, richtig. Da könnt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie immer abstimmen. Wir werden euch da einige Möglichkeiten zur Auswahl geben. Ja, und wie gesagt, hier bei Spotify abstimmbar, aber auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Also schaut da gerne vorbei.
Schließe ich mich an. Hat viel Spaß gemacht. Freuen uns und sind gespannt, welche Spieleranalyse ihr euch wünscht. Die könnt ihr dann wieder bei uns auf Social Media und auf unserer Webseite nachlesen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche.
Bis nächsten Montag. Servus.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.